Vorhang auf zur Episode Nummer 176 vom Umwomukum Podcast. Ich grüße euch. Heute gibt's mal wieder ein Update zu meiner Zeit hier in Potsdam und in Berlin. Da hatte ich ja schon einige Folgen gemacht. Dazwischen gab's das ein oder andere Thema. Heute steht kein spezielles Thema an, obwohl es sich schon auch noch so ein bisschen in Richtung Laienmusik, meine musikalischen Tätigkeiten hier in Berlin und so weiter drehen könnte. Wie immer ziemlich ungeplant. Ich habe heute Zeit, endlich mal Pott zu casten. Kann man das so sagen? Pott zu casten. Ja, mit diesem Wort wurde ja schon alles Mögliche unternommen. Und nebenbei übrigens werde ich ganz unüblich Kaffee trinken, weil ohne Kaffee trinken geht's heute nicht. Ich podcaste auch im Sitzen und mit Kaffee trinken und essen. Also alles, was man eigentlich nicht tun sollte beim Podcasten. Ich mach's heute. Weil einfach Nachmittag ist. Ich habe im Homeoffice gearbeitet. Denn es ist Bahnstreik. Mal wieder. Mich hat der Bahnstreik ja schon mehrfach getroffen. Dieses Mal war es so, dass ich in Berlin geblieben bin. Es war keine Möglichkeit, noch früher zu fahren. Normalerweise fahre ich donnerstags, aber jetzt ist wieder Streik seit Donnerstag früh bis Freitagnachmittag. Und danach macht es auch keinen Sinn, noch da in den Zug zu steigen. Die werden brechend voll sein, sie werden auch nicht pünktlich sein und das tue ich mir also jetzt tatsächlich nicht an. Und auch von Berlin nach Potsdam schaffe ich es nicht, denn meine Strecke hier von Lichterfelde geht direkt über die S-Bahnen. Also ich habe zwei S-Bahnen, die ich benutze und auch die streiken. Ja, fahre normalerweise mit der S1 nach Wannsee, steigt dann um. Die S-Bahn S7 steht immer am selben Bahnsteig schon gegenüber. Üblicherweise, wenn alles klappt. Da gab es natürlich auch mal Störungen, aber normalerweise läuft es sehr, sehr super. Einfach nur rüber. Dann noch zwei Stationen bis Babelsberg, raus dann auf meinen E-Scooter und dann noch circa 8 Minuten bis zu meiner Arbeitsstelle fahren, das klappt immer ganz gut. Wenn aber die S-Bahn nicht fährt, ist das doof. Auto habe ich momentan keins hier. Ich könnte mir so ein Free-Floating-Auto hier von Miles oder von Bolt mieten. Das kostet aber einfache Strecke auch immer 15 Euro, das sind 30 Euro am Tag. Sehe ich jetzt tatsächlich nicht ein, wenn es nicht zwingend notwendig sein sollte. Wir haben die Möglichkeit des Homeoffice. Ich habe ein dienstliches Notebook dabei und heute also zum ersten Mal hier in Berlin Homeoffice gemacht. Das war an sich auch ganz schön. Hat gut geklappt. Ich habe dieses kleine Notebook mit einem HDMI-Kabel an meinen großen Fernseher angeschlossen, so dass ich da einfach mehr Bildschirmfläche habe. Denn ich muss auch mit mehreren Fenstern arbeiten. An meinem Arbeitsplatz im Büro sind es 2 große Bildschirme, die man nutzen kann. Aber mein großer, was ist denn das hier, 40 Zoll Fernseher, wenn ich da direkt gegenüber sitze, damit kann ich auch schon einiges tun. Es kann natürlich sein, Moment, jetzt muss ich was machen. Ich bin hier nebenher noch am E-Mail-Postfach beobachten, sonst ist alles gemacht. Ich bin da so ein bisschen auf Standby jetzt gerade. Und das mache ich alles live, während ich podcaste. Die Kinder, die über mir wohnen, da wohnen 2 kleinere Kinder, die werden wahrscheinlich jetzt, wenn sie aus der Schule kommen, oder sind sie schon aus der Schule gekommen sind, ihren Papa verfluchen. Der hat mir nämlich aus ihrer Nintendo-Konsole das HDMI-Kabel geliehen, das ich dazu brauche, um das zu verbinden. Könnten wir natürlich auch eins kaufen, aber üblicherweise mache ich nicht in Berlin Homeoffice, sollte das öfters der Fall sein. Dann tue ich ein eigenes Kabel her oder besorge mir eins. Ja, und mit diesem Kabel hat das super funktioniert. Ich springe und überhole mich schon wieder mehrfach. Beginnen wollte ich an sich, und das mache ich jetzt, mit einem Kommentar, den ich zur letzten Folge bekommen habe. Da ging es ja um diese Gasexplosion am Campingplatz. Und da erwähnte ich, dass ich nicht genau weiß, wie so ein piezoelektrischer Zünder funktioniert. Und postwendend gleich am nächsten Tag hat der liebe Frank vom Hör doch mal zu Podcast, Empfehlung auf dieser Seite jetzt, könnte ich auch in die Shownotes. Ich habe schon lange keine Shownotes mehr geschrieben. Ich mache das mal in die Shownotes rein. Ein sehr schöner, lieber, netter Podcast hier aus Berlin. Das sind drei Podcaster, also der Frank und dann noch zwei Frauen, Paula und Sarah. Genau. Die podcasten hier zu dritt, sitzen auch nicht zusammen. Die zwei Damen sitzen in Köpenick und der Frank sitzt hier in Lichterfelde. Dort, wo ich auch hier mein Domizil habe. Und ja, Frank und ich haben uns auch schon getroffen, haben mal zusammen gegessen. Er wohnt ja nur wenige Straßenzüge weiter. Man kann das im Prinzip zu Fuß gehen. War ein sehr schönes Treffen. Und genau dieser Frank hat eben ganz schnell reagiert. Er ist technisch sehr bewandert. Und er hat mir der Einfachheit halber, ohne lang zu schnacken, doch den Wikipedia-Link zur Piezo-Technik geschickt. Ich versuche das jetzt mal in meinen einfachen Worten wiederzugeben. Es gibt Materialien, wenn die zusammengedrückt werden oder auseinandergezogen werden, dass sich dann da elektrische Spannungen verschieben und konzentrieren innerhalb dieses Materials. Und das macht man sich für alle möglichen Dinge nutzbar. Viel mehr als man denkt. Das ist eine riesige Industrie, also nicht nur für Campingzünder, sondern das wird industriell, auch in der Musik, bei E-Gitarren, die Tonabnehmer, auch da ist der Piezo-Effekt von Wichtigkeit. Beim Campingzünder funktioniert es so, dass wie bei einer Pistole quasi ein Hammer auf dieses Material schlägt. Dieses Material wird dann eben sehr abrupt, sehr stark zusammengedrückt. Dabei sammeln sich eben Ladungen an verschiedenen Enden und dadurch, dass es so heftig ist, springt diese Ladung auch raus. Es ist minimal, es ist makroelektrisch stand da. Das reicht aber, um einen Zündfunken zu generieren, der dann eben zum Beispiel eine Gasflamme anzünden kann. Der Vorteil bei der ganzen Sache ist, dass man da eben keine Batterie einlegen muss, dass kein Stromanschluss an sich da sein muss, sondern dass es eine rein mechanisch-elektrische Angelegenheit ist. Also ein Hammer, man drückt auf diesen Knopf, dann wird dieser Hammer gespannt. Irgendwann schnalzt er dann wie bei einer Pistole von selbst mit großer Wucht auf das Material und dann zack, sollte ein Zündfunke sich ergeben. Frank, vielen Dank für die Aufklärung. Berlin-Potsdam, wo war ich? Homeoffice heute am Donnerstag, Homeoffice morgen am Freitag, da ist es dann etwas früher Schluss. Danach weiß ich noch nicht, das Wetter ist sehr gut hier in Berlin, besser als im Allgäu sogar. Im Allgäu schneit es gerade, hier ist es sonnig, 10 Grad. Ich war auch schon draußen im Garten gesessen und habe in der Mittagszeit mal eine Stunde Homeoffice draußen gemacht. Also wenn schon, dann lasse ich es mir da schon gut gehen. So, nochmal Kaffee. Ich mach mal Pause, ich muss was essen. Stell gerade fest, ich sollte nicht so viel Pausen machen, denn ich habe leider mein privates Laptop nicht dabei. Das ist zu Hause im Allgäu. Hier sind zwar die tollen Mikrofone und Mischpult und alles da, aber ohne diesen Laptop geht das nicht. Daher heute mal wieder Handyqualität. Und da ist das Zusammenschneiden von den Tracks auch nicht so einfach wie auf dem Laptop. Es geht schon. Ich habe halt Handy-Apps, mit denen ich das dann zusammenflicke und auch den Sound versuche ganz gut herzurichten. Aber ganz so die Qualität wie mit einer richtigen DAW und einem richtigen Großmembranmikrofon hat's nicht. Aber ihr versteht mich. Also, keine Pausen machen, abwarten mit dem Essen, bis der Podcast fertig ist. Das ist jetzt die Devise. Doch jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich stehen geblieben bin, aber im Prinzip jetzt im Homeoffice. Okay, ihr habt zur Kenntnis genommen, dass das klappt. Manche wissen es, die mich persönlich kennen oder auch meinen WhatsApp-Status beobachten. Ich hatte Ende Januar. Oh, jetzt ist März. Ende Januar hatte ich einen Unfall auf dem Weg nach Berlin. Standardmäßig fahre ich ja immer am Sonntagabend mit dem Zug nach München, dann mit dem ICE sehr schnell nach Berlin, steige dort am Südkreuz aus Und von dort geht's dann nochmal in die S-Bahn. Diese S-Bahn bringt mich nach Lichterfelde und dann die letzten paar Meter, die letzte Meile, wird dann mit dem E-Scooter gemacht. Meistens leihe ich mir da einen E-Scooter. Das kostet 2 € oder 2,50. Das gönne ich mir. Dann brauche ich nicht meinen eigenen immer im Zug mitschleppen. Das ist also der Plan auch da wieder gewesen. Das war Ende Januar. Ich komme also Mitternacht am Südkreuz an. Der Zug hatte circa 10 Minuten Verspätung. Ist nicht so viel, aber hat gereicht, dass die S-Bahn, die dann folgt, ich höchstwahrscheinlich nicht mehr bekomme. Die S-Bahnen fahren zwar rund um die Uhr, also auch die ganze Nacht, aber dann halt im Halb- oder Dreiviertelstunden-Takt nur. Auf jeden Fall, wenn ich diese S-Bahn nicht kriege, dann ist eine deutlich längere Wartezeit zu erwarten. Worauf ich dann Mitternacht natürlich keine Lust mehr habe. Ich möchte dann schon ankommen, ins Bett fallen. Am nächsten Morgen geht um 5 schon der Wecker, also da muss es dann nicht noch später werden. Ich weiß, ich habe andere Optionen, die habe ich auch schon reichlich genutzt. Ich fahre sehr regelmäßig auch gerne mit dem Uber hier in Berlin. Es ist nicht teuer. Habe gehört, dass man auch bei Bolt Fahrzeuge Mitfahrer anmieten kann. Die seien sogar noch günstiger. Das muss ich mal ausprobieren. Klar ist das so ein Grauzonending und man ist irgendwie nicht versichert, weil es halt kein Taxi ist, aber naja. So ein Uber von Südkreuz bis zu meiner Wohnung kostet 8 €. Und ich war auch schon vorbereitet, eben weil ich die S-Bahn nicht mehr kriege, mir ein Uber zu holen. Gehe also die oder fahre mit der Rolltreppe hoch den Bahnsteig, um zum Ausgang zu gehen, sehe dann aber an der Anzeigentafel, dass die S-Bahn doch möglicherweise auch ein bisschen Verspätung hat, dass die jetzt im Prinzip einfährt und kommt. Und irgendwie gab es dann eben einen Reflex, Mensch, ich probiere es, rauf auf die Rolltreppe, runter zu Gleis 1, schnellen Schrittes, schon auf der Rolltreppe, dann runter. Und tatsächlich steht da die S-Bahn und die piepte schon, die piept mir immer so, wenn die Türen zugehen. Ich gebe also noch einen Zahn zu, renne los, renne in die S-Bahn rein, stoppe in der S-Bahn ab und dieses abrupte Abstoppen, also quasi ja eine typische Fußballverletzung, wo man auch ständig kurzfristig sehr schnell rennt und dann wieder hart abstoppt, da gibt's ja ständig die Verletzungen, die hat mich dann auch ereilt. Es hat richtig fast einen Knall gemacht. Ich hatte schon die Befürchtung, dass eine Sehne gerissen ist, denn wenn Sehnen reißen, dann gibt's einen richtig lauten Knall. Auf jeden Fall ein Schuss ins Knie, ins rechte Knie und dann ging gar nichts mehr, konnte nicht auftreten. Sehr, sehr schmerzhaft. Ich war drin in der S-Bahn, die S-Bahn fuhr los, habe mich dann erstmal auf die Kante gesetzt. Dann an der nächsten Station hielt die S-Bahn an und dann kam noch die Durchsage, die S-Bahn hält hier, Sie müssen jetzt in eine andere S-Bahn wechseln, Bahnsteig wechseln wegen Baustelle, Änderung. Also normalerweise fährt die 3 Stationen durch, bin ich da. Mein Knie tat weh, ich bin rausgehüpft mit einem Bein, hab nochmal versucht, also auftreten ging gar nicht, war nicht möglich, hab das verletzte Knie, Bein, also quasi angewinkelt und humpelte, hüpfte dann doch dort auf diesem einsamen, verlassenen Bahnhof, Priesterweg für die Berliner, die sich auskennen, die Treppe runter, doch ein Uber besorgt, hätte ich das mal gleich gemacht, aber naja. Wie es halt so ist, gell? Da ist man selbst wegen den 8 € knickrig und ja, wenn die S-Bahn da steht, dann gibt's eben diesen Reflex, dass ich dann losrenne. Tagsüber muss ich das nicht machen, mache ich auch nicht. Wenn die S-Bahn weg ist, kommt spätestens nach 10 Minuten, manchmal sogar früher, die nächste. Und also das ist hier in Berlin immer alles gar kein Problem. Da muss ich noch nicht mal auf den Fahrplan gucken, da fährt einfach immer alles. Aber nach Mitternacht halt dann nicht mehr so. Ja gut, der Uber kam Gott sei Dank sehr schnell, hat mich dann heimgebracht. Ich bin in die Wohnung rein, ins Bett und nachts wurde das immer schlimmer, die Schmerzen. Ich dachte erst, vielleicht vergeht's auch wieder, aber bin in der Früh aufgewacht, keine Chance aufzutreten. Also hier ist wirklich was kaputt. Hab dann ganz schnell natürlich in der Arbeit angerufen und dann bei einem D-Arzt, bei einem Orthopäde mich gemeldet hier in Berlin, nicht weit weg. Mein Vermieter war so lieb und hat mich dort hingefahren und da hat man dann eben kurz geröntgt und schon die Vermutung angestellt, dass es ein Meniskusriss sein wird. Weiter weiter überwiesen an ein Krankenhaus, wo ich ein MRT machen sollte. Das war also auch wenige Tage später. Dann kam dann das MRT und dann war nochmal Nachkontrolle. Ich habe das Ganze erstmal in eine Gipsschiene bekommen und jetzt muss ich, glaube ich, Pause machen, weil jemand kommt. Und da bin ich wieder. Es kam jemand rein. Es hätte auch sein können, dass jemand von der Vermieterfamilie, die ja entfernte Verwandtschaft ist, der Sohn des Vermieters, den habe ich mal als eineinhalbjährigen auf meinen Schultern durch den Berliner Zoo getragen. Da gibt's auch noch alte Fotos. Heute ein junger Mann mit Kindern und voll im Business und hier an sich derjenige, der den Betrieb dann letztendlich auch schon am Laufen hält und auch das Restaurant gegenüber managt. Ganz tolles Verhältnis hier. Ich habe keine komplett abgeschlossene Wohnung. Ich mache gleich weiter mit dem Unfall, aber jetzt, wenn wir schon bei dem Thema sind, das ist hier so im Keller und da gibt es einen Gang und von diesem Gang aus kommt ein Zimmer, da sitze ich gerade. Das hat natürlich eine Türe, die man auch abschließen kann. Da ist also mein durchaus großes Wohnzimmer, in dem alles drin ist, eine Couch, großer Fernseher, ein Esstisch, mein Trimmrad, Schränke, Podcast-Material, meine Musikinstrumente, alles ist hier drin. Aber dieser Gang ist quasi öffentlich, da gibt es noch eine andere Wohnung, wo jemand immer wieder mal aus- und einging und das war eben die Person, die in die andere Wohnung wollte. Ich dachte, es wollte jemand zu mir, denn die kommen manchmal runter, klopfen dann und kommen einfach rein, entweder wollen sie was oder wollen auch einfach nur quatschen. Finde ich auch immer sehr nett. Und wenn ich dann diesen offenen Gang lang gehe, dann gibt es noch einen offenen Durchgang und da geht's dann erstmal zum Vorraum, da steht eine Waschmaschine, ein Kühlschrank und dann geht's rein in eine sehr kleine Küche, fast Wohnwagengröße kann man sagen, ein kleines Bad mit Toilette, auch kaum größer als im Wohnwagen, gegenüber aber eine schöne große Dusche, das habe ich im Wohnwagen so nicht. Und dann gibt's nochmal einen Durchgang und da ist dann das Schlafzimmer, wenn wir schon mal bei dem Thema sind. Also wie gesagt, ich pendle so zwischen diesen zwei Bereichen durch diesen offenen Gang und da begegnet man halt auch immer wieder mal anderen Mitbewohnern hier im Haus. Und die Hausherren, die müssen ja auch ständig hier runter, um mal nach der Heizung zu sehen, um dieses oder jenes zu machen. Und auch in meinen Raum gehen sie rein, das ist alles ausgemacht, ich weiß Bescheid, habe da auch Vertrauen. Denn hier ist Elektronik, wo manchmal was geschaltet werden muss. Hier sind diverse andere Anlagen und Schlüsselkästen in Tresoren für die ganzen Wohnungen. Es sind ja zwei Gebäude hier, die dann verwaltet werden müssen. Das findet sich also auch alles in meinem Raum. Das ist aber der Deal, der Kompromiss und ich habe damit kein Problem. Das funktioniert alles ganz gut, auch wenn ich nicht da bin und abgesperrt ist. Die haben natürlich einen Schlüssel. Was auch manchmal ganz praktisch ist, weil ich habe es auch schon geschafft, meinen Schlüssel hier in der Wohnung liegen zu lassen. Bin raus, fällt die Tür zu, in dem Moment fällt es mir ein. Ja, dann klingel ich halt oben und dann sperrt halt schnell wieder mal jemand auf. Zurück zu meinem Unfallgeschehen. In der ersten Woche eben hier in Berlin. Erste ärztliche Behandlung, Gipsschiene, MRT, Krücken bekommen und eine vorläufige Diagnose Meniskusriss. Etwas, was ich jetzt mitkriege, was in meinem Alter sehr häufig ist, weil einfach auch der Meniskus älter geworden ist, weil der Meniskus aufgerieben ist, schon faserig. Ich habe wahrscheinlich vorher schon einen ganz leichten Anriss gehabt, denn das Knie tat schon immer wieder mal auch weh. Aber jetzt war es eben so durch dieses Rennen und Abstoppen richtig, da ist also was passiert. Warum D-Arzt? Das Ganze war mir schnell klar, habe gleich gegoogelt und dann auch mit meiner Dienststelle gesprochen. Es ist zwar noch nicht entschieden, aber auch das zählt höchstwahrscheinlich als Wegeunfall auf dem Weg zur Arbeit. Ihr werdet sagen, wieso, der war doch nicht auf dem Weg zur Arbeit, der war doch auf dem Weg zur Wohnung. Nun, das hier ist aber eben meine Zweitwohnung, meine Pendelwohnung und die habe ich auch nur aus dem Grund, weil ich eben hier in Berlin-Potsdam arbeite. Und mein Weg war von zu Hause direkt zu der Wohnung, dann schlafen und am nächsten Morgen weiter mit der S-Bahn bis nach Potsdam. Das ist an sich komplett ein Weg von zu Hause, von der eigentlichen Wohnung bis an die Arbeitsstätte. Und aufgrund dieser langen Entfernung, es sind 650 Kilometer, die ich zu reisen habe, plus nach Potsdam sind es ja auch nochmal fast 30, also knapp 700 Kilometer Weg zur Arbeit, da darf ich auch in meiner Pendelwohnung übernachten. Ich darf halt keine Umwege machen. Das habe ich auch nicht getan. Ich bin ja auf direktem Weg hierher und die Idee war, wie immer, und das hat mir meine Dienststelle auch bestätigt, dass ich das immer so tue, dann am Montag früh ohne Umwege direkt weiter nach Potsdam. Es ist noch in der Prüfung. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt, ob das jetzt ein anerkannter Dienstunfall ist oder nicht. Welche Konsequenzen das für mich hat, weiß ich noch nicht ganz genau. Bisher wurden auf jeden Fall alle anfallenden Kosten wie Arztkosten, Medikamente, Taxi, was auch da immer zusammenkommt, wird zunächst erstmal alles privat abgerechnet. Also ich muss Privatrechnungen anfordern und die auch bezahlen, einreichen, bekomme es dann wieder erstattet. Bis zu dem Zeitpunkt der Entscheidung über den Dienstunfall sollte entschieden werden, dass es ein Dienstunfall ist, werden auch die weiteren Arztrechnungen privat abgerechnet. Sollte es abgelehnt werden und ich aber trotzdem noch weitere Behandlungen benötigt werden, dann geht's ganz normal über die Krankenversicherungskarte. Nun, die großen Dinger sind aber durch. Ich bin untersucht in Berlin, dann am Wochenende abgeholt worden, mit dem Auto nach Hause gefahren, dort zu meinem Hausorthopäden, mit dem ich ja längst schon Kontakt aufgenommen habe und zu dem ich großes Vertrauen habe, den ich auch schon kenne von verschiedenen Dingen, recht schnell einen Termin bekommen und auch dann recht schnell einen Operationstermin, denn das MRT war mittlerweile ausgewertet und ja, ein Meniskuslappenriss, so heißt das ganz genau. Das wird nicht genäht, sondern da wird nur das Stück, was quasi aus dem Knie raushängt und was dann Schmerzen verursacht und eben auf den Nerv drückt. Das ist im Prinzip ein winziges Stück. Das rutscht auch nicht wieder zurück und das wächst auch nicht mehr zusammen. Das muss also quasi abgeschnitten werden. Das Ganze muss geglättet werden. Alles, was Riss ist, muss quasi abgefeilt werden, so dass dann eben die Schmerzen irgendwann nicht mehr da sind. Es fehlt dann ein bisschen was an Meniskus. Er hat mir aber an einem Schaubild gezeigt, dass das durchaus noch sehr wenig ist, dass ich immer noch eine ganze Menge Meniskus habe. Und so wurde dann eben die Operation gemacht. Die ist ambulant durchgeführt worden. Natürlich die ganzen Vorbereitungstermine vorher. Also ich war reichlich viel und oft beim Arzt. Ich glaube, das kennt jeder, der Operationen hat. Die Operation selbst ambulant in Vollnarkose. Interessant im OP-Bericht, den ich mittlerweile bekommen habe, und das war auch der Anästhesist, hat mir das auch so erklärt, stand eben drin, dass ich nach der Operation mit einer Drainageflasche, mit Hilfe von einer Arztassistentin, vom Operationstisch selbst aufgestanden bin und in den Aufwachraum gegangen bin, selbstständig. Mich dort dann aufs Bett gelegt habe und dann habe man nach einer Stunde diese Drainageflasche auch entfernt, die war dann nicht mehr notwendig und das weiß ich aber alles nicht, also davon weiß ich gar nichts. Das steht da drin und das muss auch so gewesen sein, aber anscheinend gibt's da einen Zustand, den ich nicht registriere, aber trotzdem in der Lage bin, mit dem frisch operierten Knie schon zu gehen. Sehr merkwürdig. Ich kann mich nur erinnern, es war dann so gegen 16:30, also die Operation oder das Eintreffen dort war um 16:30 und um 16:30 spricht mich die Narkoseschwester an, wie es denn jetzt geht und so weiter und so fort. Das ist das Erste, woran ich mich erinnern kann. Ich dachte halt, aha, jetzt bin ich aufgewacht. Bin aber offensichtlich schon viel früher aufgewacht, dann weiter gedöst. Ja, merkwürdige Geschichte. Ja, mir ging es da soweit gut, klar, starke Schmerzmittel, also ich habe da gar nichts gemerkt und diese Drainageflasche war Gott sei Dank auch nicht mehr dran, sodass ich dann da zu Hause auch kein großes Geschäft damit habe. Dann gab's die obligatorische Butterbreze und ein Kaffee. Ich war schon öfters in dieser, das ist eine Tagesklinik, Da hatte ich ja schon, ihr erinnert euch an meine Verletzungen mit den Fingern, da war ich also auch schon in der Tagesklinik, oder wenn es mal eine Darmspiegelung gibt, alles wird immer in dieser Tagesklinik gemacht. Wenn man danach der Betäubung wieder aufwacht, gibt's dann, man darf ja dann vorher lang nichts essen, auch nichts mehr trinken und ist dann sowieso ja, ganz schön gerädert von der ganzen Operation. Ich muss gerade mal sehen, ob ich hier im Vorbeigehen noch etwas tun kann. Ja, das kann ich. Okay, schon erledigt. So einfach ist das. Ja, diese Butterbrezen, eine wirklich resche bayerische Butterbrezen, toll belegt und ein guter Kaffee dazu. Die ganze Stadt spricht von dieser Tagesklinik, dass es sich lohnt, sich irgendwie operieren zu lassen, weil das dann der tollste Moment ist, wenn dann diese Butterbrezen und der Kaffee kommen. Und dann geht's also einfach auch schon besser. Und kurz danach konnte ich auch schon abgeholt werden, mit Krücken natürlich noch nicht auftreten. Gut zu Hause angekommen, dort dann gepflegt und bin dann im eigenen Bett. Ich habe Gott sei Dank einen Lattenrost, der elektrisch verstellbar ist. Das haben wir mal vor einigen Jahren wohlweislich uns schon angeschafft, denn man wird einfach nicht jünger, sondern älter. Und da kann also sowohl der ganze Kopfteil, aber auch der Fußteil elektrisch verstellt werden, so wie man es gerade braucht. Also fast eigentlich wie ein Krankenhausbett. Und das ist Wohlfühlding und wenn man lesen möchte, Fernseh gucken oder was auch immer oder mal die Füße brennen wegen irgendwas, weil man viel gelaufen ist, dann das Fußteil hochfahren, Kopf runterfahren, dass die Füße hochgelegt werden. Sehr, sehr komfortabel, sehr angenehm. Und jetzt in dieser Situation erst recht fantastisch, so dass ich das Bein also leicht abgeknickend auf dieses hochgefahrene Fußteil legen konnte. Ja, und dann beginnt also die Rehabilitationsphase. Ich habe mir kein elektrisches Beinknickgerät geben lassen. Also das ist so ein Teil, wenn man so Knieverletzungen hat, da legt man das Bein drauf und dieses Teil macht dann elektrisch Bewegungen, sodass das Bein mit Unterstützung dieser Elektrik in Bewegung kommt und man stellt also den Winkel ein, wie viel darf man abknicken. Ich kenne das von meinem Sohn, der mal Kreuzbandriss hatte oder mehrfach. Da wird es gebraucht. Ich hatte sofort das Gefühl, ich brauche das nicht, ich nehme das nicht in Anspruch. Ich kann jetzt schon das Bein selbst gut bewegen, ich kann es unterstützen, kann ein Kissen drunter legen, kann das Bein anheben, kann auch schon Knickbewegungen machen. Und auch das ganze Ding mit Physiotherapie und Lymphdrainage habe ich in Absprache mit dem Arzt abgelehnt und gesagt, bis ich da Termine krieg und dann muss ich da immer hin. Und irgendwann gehe ich ja dann auch wieder arbeiten und das mit den Terminen und dann wird da 20 Minuten lang am Bein gewackelt, natürlich professionell und bekommt Anleitungen. Aber ganz ehrlich, das kann ich jetzt vom ersten Tag an selber machen. So stand es auch im Internet. Viele Menschen haben davon berichtet, dass sie gerade bei dieser Knieoperation, ach ja, ich habe vergessen zu sagen, dass das eben hier Schlüssellochtechnologie ist, also keine Riesenwunde. Wäre das komplett aufgeschnitten worden, dann ist mit einem halben Jahr Stillstand zu rechnen. Aber bei Schlüssellochoperationen geht's doch recht schnell. Und wenn man dann richtig selbst jeden Tag Krankengymnastik macht, dann wird's auch schnell und so hat's auch funktioniert. Ich bin ja jemand, der mit Sport was anfangen kann, der weiß die Bedeutung von Muskeln, Muskeltraining, Muskelbewegung, aber auch Dinge, die nicht gut sind. Mein Arzt hat mir dann einige No-Gos erzählt, was ich also jetzt am Anfang auf keinen Fall machen soll und auch Sachen, die gut sind. Er hat mir im Prinzip im Schnellverfahren die ein oder andere Übung gezeigt. Dann muss man sagen, in YouTube gibt es einige Physiotherapeuten, die genau für diese Sachen Übungen vormachen. Also nichts anderes, wie wenn ich zu einem Physiotherapeut gehe, der würde mir dieselbe Übung erklären. Durchführen muss ich sie dann ohnehin selber. Und so habe ich es vom ersten Tag an gemacht. Auch jetzt, ich sitze hier und mein rechtes Bein ist momentan so in einer Bewegung von links nach rechts. Einfach weil es gut tut und weil es den Muskel trainiert. Ganz leicht, ganz locker. Es ist also, seit ich das habe, permanent irgendwas in Bewegung. Natürlich auch braucht es mal Ruhe, es braucht Kühlung. Aber das hat gut funktioniert. Heute ist Donnerstag, jetzt ist die Operation genau einen Monat und einen Tag her. Und seit dieser Woche. Stimmt. Das ist jetzt die erste Woche, wo ich wieder in Berlin und Potsdam bin. Habe Montag, Dienstag, Mittwoch Dienst im Büro gemacht, was ganz gut ging. Ich konnte gut mit der S-Bahn fahren. Ganz vorsichtig auch mit meinem E-Scooter. Ich weiß, manche werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen, sagen, jetzt fährt der Verrückte schon wieder E-Scooter. Es ist halt angenehm, weil darauf muss ich nur stehen. Stehen ist momentan das, was für mich am angenehmsten ist. Das einzige Problem ist noch, wenn das Bein ganz ausgestreckt ist und beim Gehen muss man es ja einmal ganz ausstrecken, dann gibt's doch noch den einen oder anderen Schmerz. Der wird aber jetzt auch von Tag zu Tag weniger. Und auch heute muss ich sagen, ist so ein richtiger Durchbruch. Heute habe ich eigentlich, was heißt eigentlich, ich habe heute beim Gehen gar keine Schmerzen mehr. Ich bin seit ungefähr 2 Wochen dabei, zu versuchen, meinen Gang wieder zu normalisieren. Ich habe natürlich so einen Humpelgang, der ist jetzt so eingeübt und ist so einprogrammiert und es ist viel Angst dabei, weil jeder Schritt, vielleicht auch ein größerer Schritt, ich versuche natürlich keine starken Belastungen, plötzliche Belastungen, also nicht irgendwo runterspringen oder heftig aufzutreten, das alles vermeiden, einfach ganz normal gehen. Aber es ist immer die Angst dabei, ja, dieses plötzliche Auftreten, dieser Schmerz, das steckt schon noch drin. Aber beim unnatürlichen Gehen und beim Humpeln tun natürlich dann auch wieder alle möglichen anderen Dinge weh. Da ist die linke Hüfte, die zwickt und eine Wade und dieses und jenes. Und jetzt ist also wirklich gerade so die Maxime zu versuchen, einen normalen, natürlichen Gang wieder einzunehmen. Meine Kollegen im Büro weisen mich auch darauf hin und sagen, jetzt bist du den Gang runtergegangen und hast aber wieder so hin und her gewackelt. Versuch doch mal ganz normal gerade zu gehen. Sobald die mir das sagen, ich mich darauf konzentriere, funktioniert das auch. Es ist also ganz schön, dass ich Leute habe, die mich darauf hinweisen und sagen, pass auf, so und so, probier's mal und tatsächlich geht's und später merken, aha, guck mal, jetzt geht's doch gerade. Es geht noch nicht immer, aber Schritt für Schritt. Ich bin sehr zufrieden. Das Ganze ist jetzt, wie gesagt, einen Monat her, also die Operation, der Unfall knapp 2 Monate. Ich bin arbeiten und ich kann doch schon ein halbwegs normales Leben führen. Auch meine erste Fahrt wieder hierher. Ich war dann wieder abends am Südkreuz. Ich hätte ganz bequem die S-Bahn kriegen können. Und irgendwie so im letzten Hinterstübchen dachte ich, nee komm, heute gönne ich mir ein Uber, gucke drauf, wieder ein Angebot, 8 Euro. Ich hatte auch mehr Gepäck dabei wie sonst, muss dann nicht nachts noch mit diesem Roller fahren, was ja trotzdem eine gewisse Gefahr ist, dass man dann nicht plötzlich absteigen muss oder gar hinfällt, irgendwie sowas. Das muss ich natürlich sehr stark vermeiden, aber das muss ich generell auch vermeiden. Unfälle können nach wie vor immer passieren, auch beim Zu-Fuß-Gehen, beim egal was, das brauche ich, glaube ich, keinem erzählen. Ja, bin also da auch nochmal mit dem Uber zurückgefahren, aber demnächst wird es wahrscheinlich wieder der ganz normale Weg sein. Ja, also ich bin sehr froh, dass es aufwärts geht und dass ich bald auch wieder Bogenschießen gehen kann im Parcours. Da werde ich auch dann am Anfang vermeiden, steile Böschungen und wo es steil runtergeht, wo man unheimliche Beinbelastung hat, diese Schüsse, die werde ich auslassen. Sondern werde erstmal schön geradeaus gehen und alles, was auf normalem Waldweg zu erreichen ist, zu schießen. Alles immer Schritt für Schritt. Da freue ich mich schon drauf. Blöderweise bin ich jetzt dieses Wochenende hier in Berlin. Im Allgäu soll wohl am Wochenende schönes Wetter sein. Ich werde nicht zum Bogenschießen gehen können. Aber auch das wird wieder kommen. Dafür werde ich jetzt ein bisschen Berlin genießen. Mal gucken, was ich am Wochenende mache. Möglicherweise nach wie heißt denn das? Ludwigsfelde? Heißt es Ludwigsfelde? Diese Felde und Lichter und Ludwigs und Dings, das bringe ich immer noch durcheinander. Aber ich denke, Ludwigsfelde gibt's eine Kristalltherme. Da war ich schon ein paar Mal. Das ist wirklich ganz toll. Das werde ich mir am Wochenende gönnen. Da kann ich wunderbar mit dem Zug hinfahren. Fährt ganz nah an die Therme ran. Vielleicht das letzte Stück noch mit dem E-Scooter wieder. Gar kein Problem. Geocachen noch nicht so, also wenn überhaupt, dann nur direkt an der Straße, also jetzt irgendwelchen unwegsamen Wäldern rumstiefeln, ist auch noch keine gute Idee. irgendein blöder Tritt über einen Ast, ein Stolpern über eine Wurzel, die man nicht sieht, wie es halt so ist, wenn man gerade im unwegsamen Gelände im Wald unterwegs ist, und beim Geocachen ist das so, dann könnte es wieder einen kleinen Schock auf das Knie geben. Das werde ich jetzt vermeiden. Aber Berlin ist ja Großstadt, Urban Caching, ja, städtisches Geocachen ist angesagt, und die U-Bahnen und Straßenbahnen und Busse, die fahren sowieso. Wobei am Wochenende ist ja auch angeblich der Bahnstreik wieder zu Ende. Auf jeden Fall kann es sein, dass ich mich dazu entschließe, einfach eine Zeit lang auch ein paar Caches zu suchen, die einfach ganz normal in den Straßen liegen, was ich auch sehr gerne mache, weil die Verstecke in den Städten ja immer besonders clever sein müssen. Da gehen tausende Leute vorbei, und da müssen die Verstecke so sein, dass es wirklich niemand sieht oder es toll getarnt ist. Und da gibt's oft ganz tolle Tarnungen oder super geniale Verstecke, wo man sagt, Mensch, niemand sieht das, und ich greife dann hier rein und da ist dann das Döschen. Also mir macht das Spaß, oft mehr Spaß als im Wald. Im Wald ist klar, ist Natur, und aber in einem Wald und Natur bin ich ja mit dem Bogenschießen schon dauernd. Von daher cache ich ganz gerne in der Großstadt, und in Berlin gibt's ja tausende von Geocaches. Ich brauche sie nur irgendwo hinfahren, das Gerät anmachen und schon geht's los. Also vielleicht mache ich sowas. Ich treffe mich aber auch möglicherweise mit ein oder zwei lieben Kollegen, für die ich sonst keine Zeit habe, denn unter der Woche ist Arbeit und dann ist spät und dann Donnerstag bin ich schon wieder weg und habe dann keine Zeit für die. Also vielleicht kann ich auch das ein bisschen ausnutzen. Also wird bestimmt ein schönes Wochenende, denke ich mal. Ja, und die Folge Circus Karajani, das war die vorletzte Folge, da hatte ich ja von meinen Berührungspunkten mit der Berliner Philharmonie berichtet. Die Folge war abgedreht und war veröffentlicht, und jetzt, während ich im Krankenstand war, meldet sich plötzlich dieses Orchester, bei dem ich schon als Gast ein paar Mal gespielt habe. Es ist das Berliner Sibelius Orchester, so heißt es. Ein sogenanntes Laienorchester, sagen die einen, Amateurorchester, kann man auch sagen. Das ist immer so ein bisschen eine Bezeichnungsfrage. Amateur, manche sagen, es würde abwertend klingen, also Amateure, also so Leute, die nichts können, Amateure. Der Name an sich ist genau treffend, denn es kommt von dem lateinischen amare, auch italienisch ist auch amare, lieben, liebhaben. Und eingedeutscht gibt's, sagt man also hier, Liebhaberorchester. Also eben, ja doch, Laien, also Menschen, die nicht Musik studiert haben, aber trotzdem ein Instrument spielen. In dem Fall auch sehr gut spielen. Und die versammeln sich dann in so einem Symphonieorchester. Und diesem Orchester habe ich mich lose angeschlossen und habe immer wieder mal eine Probe mitgespielt. Wenn einer der Oboisten dort keine Zeit hat, dann haben wir vereinbart, dass sie mich anrufen. Dann fahre ich dahin. Das ist nicht weit weg. Das ist hier in Dahlem. Auch da kann ich komplett mit dem Roller hinfahren. Oder wenn es regnet und schneit, geht auch ein Bus dahin. Alles gar kein Problem. Da war ich ja so ein paar Mal schon und habe sehr schöne Stücke gespielt. Und liebe das, ja, das mit dem Lieben mache ich jetzt, ne? Amateur, ich liebe das, im Symphonieorchester zu spielen. Ich habe ja die ganzen Jahre jetzt Blasorchester gespielt, das hat alles auch seinen Reiz und seinen Platz. Aber meine persönliche Vorliebe, die als Berufsmusiker nicht vorne anstehen muss, aber als freier Amateur kann ich machen, was ich will, und ich will einfach Symphonieorchester spielen. Und das tue ich jetzt. Dadurch, dass ich nicht mehr jeden Tag professionell momentan in Proben und Konzerten bin, tut's mir ganz gut, wenn ich eine Aufgabe habe, und es macht einfach auch Spaß. Dieses Orchester ist ein sehr großes Orchester. Hier in Berlin gibt's ja unheimlich viele Musiker und auch sehr viele Amateurorchester. Ich habe mir dieses rausgesucht, weil es doch von sehr hoher Qualität ist. Ich habe mir mal eine Probe angehört, habe festgestellt, ja, Wahnsinn. Und die sind komplett besetzt, die haben sehr, sehr viele Streicher, Geigen, Bratschen, Celli, Kontrabässe, und auch der Bläserapparat ist komplett. Da braucht es keine Aushilfe, es braucht normalerweise keinen Profi, den man dann kurz vor Konzert engagiert, so etwas, was ich ja sonst in meiner beruflichen Karriere sehr oft gemacht habe, dass ich dann von einem Amateurorchester gebucht werde, weil einfach keine erste Oboe oder zweite Oboe oder Englischhorn oder was auch immer vorhanden ist, und dann gibt's ein, zwei Proben, ein Konzert, wird natürlich professionell gespielt, dem Orchester ist gedient, das Konzert ist gerettet und ich bekomme eine Gage. Das ist Teil des Berufs. Hier mache ich das jetzt freiwillig, bekomme keine Gage. Und jetzt riefen sie mich eben an bei der nächsten Arbeitsphase, die dauert ja circa 3 Monate. Fallen beide Oboisten aus. Und es steht ein riesiges Werk auf dem Plan, nämlich die Symphonie Nummer 5 von Gustav Mahler. Und ich habe Mahler-Symphonien gespielt, ich habe alles Mögliche von Mahler gespielt, aber die 5. Symphonie noch nicht. Das heißt, reizvoll für mich, das auch noch sozusagen in mein Repertoire mit aufzunehmen. Die Musik ist sehr herausfordernd, es ist durchaus anspruchsvoll, es ist jetzt nicht wahnsinnig schwer, aber es ist doch bläserisch sehr anspruchsvoll. Viele hohe Töne, dann plötzlich sehr, sehr tiefe Töne, Bindungen, leise, laut, schnell, langsam, weich, Solo, also da tut sich richtig viel. Diese Musik von Mahler, der Ende des 19., Anfang 20. Jahrhunderts gelebt und komponiert hat, vornehmlich in Wien. Ein toller Komponist, den Stil kann ich gar nicht so beschreiben. Es ist Spätromantik, modern, es ist aber gut hörbare Musik. Er hat ganz viel volksmusikalische Elemente auch drin. Zum Beispiel der 3. Satz dieser Symphonie, das ist wirklich im Prinzip ein Wiener Walzer, natürlich schon in sehr moderner Form, aber auch jemand, der jetzt nicht Musik studiert hat oder irgendwie Ahnung muss man nicht dazu haben. Man kann sich das einfach anhören. Kann nur werben dafür, sich Mahler anzuhören. Das Tolle ist, das Konzert wird am 17. Juni, das ist allerdings ein Montag, um 20 Uhr in der Berliner Philharmonie stattfinden. Und das war eben das, was mich dann auf jeden Fall letztendlich absolut gereizt hat, jetzt jede Woche in die Probe zu gehen. Das sind tolle Leute, es sind nette Leute. Keiner von denen ist Berufsmusiker. Ich lerne plötzlich Menschen aus ganz anderen Berufszweigen kennen. Autoren, Professoren, Juristen, Lehrer, Ärzte, was weiß ich. Alles sehr spannend. Die Leute mögen das. Die Atmosphäre in der Probe ist toll. Toll in dem Sinn, dass einfach nicht gemeckert wird, wie es halt sonst so im Beruf ist. Das ist ja nicht nur bei Orchestern. Ihr kennt das ja sicherlich im Berufsleben. Dann ist irgendwas mit dem Chef oder irgendein Mitarbeiter hat wieder dies. Und bei Musikern ist es erst recht so, der hat jetzt wieder das so gespielt und der Dirigent, und das Stück ist doof und wir müssen es spielen. Das alles fällt weg. Ich komme dahin, es sind lauter gut gelaunte Leute, die den ganzen Tag gearbeitet haben und jetzt freuen, sich eine Probe mit Mahler-Symphonie machen zu dürfen, unter Anleitung eines absolut professionellen Dirigenten. Also den Dirigenten kaufen sie sich ein sozusagen. Es sind also wirklich sehr gute Leute da und das taugt mir also auch. Sonst würde ich das alles nicht machen. Wenn da also ein komischer Scharlatan-Dirigent und ganz furchtbare Musiker, dann hätte ich mir das nicht angetan. Aber hier, das kann ich wirklich absolut vertreten. Es macht richtig Spaß und es ist auch Herausforderung für mich. Ich muss da auch was tun. Es ist kein Selbstläufer. Ich muss gute Rohre bauen. Ich muss üben. Ich muss auf wirklich sehr hohem Niveau spielen. Mein eigener Anspruch ist natürlich der professionelle. Und so muss es dann auch abgeliefert werden. Aber von alleine geht das nicht. Und insbesondere, weil ich eben momentan aus beruflichen Gründen nicht jeden Tag eine Probe oder ein Konzert habe, wie es sonst immer war, muss ich mich also ranhalten und tatsächlich auch mehr üben, dass mein Ansatz fit ist und einfach, dass ich diese Sachen auch spielen kann. Ja, also eine tolle Aussicht. Ich werde in die Shownotes den Termin ablegen und auch einen Link, wo man Karten kaufen kann. Wer weiß, ob es Hörer gibt in Berlin-Umgebung oder es möchte mal jemand herkommen und sagen, für einen Preis zwischen 15 und 25 Euro mal ein Konzert in der Berliner Philharmonie hören. Das möchte ich machen. Ich hatte euch berichtet, ich war bei den Berliner Philharmonikern Silvester für 250 Euro und bei regulären Konzerten ist es bei denen auch nicht sehr viel günstiger. Natürlich sind es die Berliner Philharmoniker, das sind wir nicht. Aber ich darf sagen, Das kann man sich sehr, sehr gut anhören. Das ist also nicht mit einem milden Lächeln, naja, da spielt jetzt irgendwie das Orchesterchen und wir klatschen mal gefällig Beifall. Ich glaube schon, dass das wirklich ein Musikgenuss wird. Die Musik ist fantastisch, ein Riesenorchester. Letztendlich werden das mindestens, würde ich sagen, 80 Leute sein. Ist also dick besetzt, viele Bläser, also es sind 3 Oboen mit Englischhorn, 4 Oboen, 2 davon spielen auch, 4 Flöten. 2 davon spielen Piccolo, 3 Klarinetten, eine spielt Bassklarinette, 3 Fagotte, eine spielt Kontrafagott. Also das ist schon dick. Dann viele Trompeten, viele Posaunen und besonders viele Waldhörner. Ich glaube, 6 Waldhörner sind besetzt. Und ich weiß nicht, wie sie es machen. In den Amateurorchestern, die ich kenne, da findest du oft mal nicht mal ein Horn oder 2. Das müssen immer Profis eingekauft werden. Die haben hier einfach 6 Hörner. Und ich habe es in den Proben jetzt schon gehört. Ich hatte jetzt 2 Proben, eine normale Orchesterprobe und eine Bläserprobe. Die können spielen und das, wow, das ist auch schwer. Und ja, also bin ganz begeistert, wie ihr merkt. Also schöne Aussichten. Das Einzige, was nicht schön ist, sind diese Bahnstreiks, die mich auch weiter plagen werden, wenn dann noch diese unangekündigten Dinger dazukommen. Aber ja, ich werde das Beste draus machen. Immerhin ist diese Homeoffice-Möglichkeit schon mal eine ganz schöne, dass ich wenigstens meine Arbeit machen kann. Ob ich jetzt dann in Berlin sitze oder den Rechner mit nach Hause nehme und dann von zu Hause nicht wegkomme, dann habe ich den Rechner da und muss halt anrufen, sagen, Leute, heute wird's nichts wegen Bahnstreik, ich kann erst morgen oder übermorgen kommen. Wir gucken mal, wie sich das ergibt. Am schönsten wäre natürlich, es würde jetzt irgendwann eine Lösung, welcher Art auch immer, geben, dass dann damit mal Schluss ist mit diesen Bahnstreiks. Ich denke, viele von euch sind da geplagt davon und auch der Wirtschaft tut das nicht gut. Will aber jetzt hier nicht politisch argumentieren für oder gegen oder wie auch immer. Das gehört hier nicht rein in den Podcast. Ich hoffe halt, dass es bald vorbei ist, dass einfach das Leben für mich hier auch wieder geregelter ist. Dadurch, dass ich einfach jede Woche 650 Kilometer pendel. Das ist einfach Teil des Konstrukts hier. Da ist es schon hart. Ja. Und mit dem Auto fahre ich das auch nicht. Also bin jetzt oft genug Auto gefahren und da gehen so viele Kilometer auch auf mein Auto drauf. Das steht nicht dafür. Auto bleibt im Allgäu. Ich brauche hier normalerweise keins. Und sonst kann man sich ja auch Miles mieten oder so ein Miles-Auto nehmen oder Uber oder was auch immer. Es gibt Möglichkeiten. Nun, denke ich, das soll's gewesen sein heute für dieses Update. Lasst's euch gut gehen und vielleicht sehen und hören wir uns ja am 17. Juni in der Philharmonie in Berlin. Oder wo auch immer. Ah ja, noch was wollte ich, darf ich ganz am Schluss. Ich hoffe, ihr hört zu. Noch einen weiteren Podcaster wollte ich treffen. Das ist der Chris vom Rumtreiber Podcast. Auch den werde ich nochmal verlinken. Ganz schöner Podcast. Spannende Sache, er ist ja Busfahrer, Kraftfahrer von Beruf, hat lange in Luxemburg Bus gefahren und dann plötzlich kam also eine Entscheidung wie aus dem Nichts, aus einer Urlaubslaune heraus, ist er umgesiedelt nach Norderney. Also wer sich das anhören möchte, dieser Übergang von Luxemburg nach auf die Insel Norderney, inklusive dort einen Job kriegen, eine Wohnung kriegen, Frau muss auch entsprechend versorgt werden. Total spannend, also eben auch so genau mein Thema. Ne? Ich bin ja eben auch also Umzüge immer wieder hier und da und dort mit Südafrika und wo noch alles. Und jetzt Berlin und Potsdam. Und der Chris, der Rumtreiber, der berichtet da Ähnliches. Also ihr könnt euch da ja auch etwas früher reinklinken. Die Geschichte, die fand ich wirklich spannend. Und er ist ja gebürtiger Berliner, wenn ich das richtig verstanden habe, hatten hier einen Termin ausgemacht, um uns hier in Berlin zu treffen, denn er hatte was vor in Berlin. Das hat dann wegen meines Unfalls leider nicht geklappt. War auch nochmal ein Bahnstreik, bei ihm hat es dann auch nochmal einen Tag mehr gedauert. Also auf jeden Fall war es einfach nicht möglich. Was sehr, sehr schade ist, ich hätte ihn gerne mal persönlich kennengelernt. Ich hoffe, dass das an der einen oder anderen Stelle noch möglich ist. Vielleicht kommst du mal doch wieder noch nach Berlin innerhalb des nächsten Jahres. Ein Jahr mache ich das hier noch, bis Mai 25. dass mich nach Norderney verschlägt, Prinzip gerne, allerdings wüsste ich nicht wann, weil die Urlaubszeiten alle schon so ausgebucht sind, vornehmlich von uns aus Bayern natürlich in den Süden, nach Italien, nach Frankreich, nach Spanien. Und auch habe ich geguckt, von hier, von Berlin aus ist Norderney auch nicht um die Ecke. Das ist auch eine ganz schöne Weltreise. Ich würde es gerne tun, sei es wie es will, vielleicht klappt's ja trotzdem. Ja, guckt mal in die Shownotes, also die zwei erwähnten Podcasts werde ich dort auf jeden Fall verlinken und auch das Ticketsystem für das Konzert in der Berliner Philharmonie. Und damit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 176 vom Umwohnmokum Podcast.